Georges Prêtre stand am Pult des Radiosinfonieorchesters Stuttgart des SWR bei Siegfrieds Rheinfahrt aus dem legendären Ring des Nibelungen. Und gerade diese instrumentale Auskopplung aus der Götterdämmerung ist ein wunderbarer Querschnitt durch Wagners monumentales Opus. Viele bekannte Leitmotive tauchen darin auf, die in den vorangegangenen Opernstunden bereits zu hören waren. Schmuckes Ding, der Ring. Das ist Thema heute bei uns in der Matinee in SWR Kultur. Und mit einer Ringinszenierung schmückt sich auch gerne jedes Opernhaus von Göttingen bis Stuttgart, von Leipzig bis Wiesbaden. Als den szenisch derzeit poetischsten hat unser SWR-Kultur-Opernkritiker die Ringinszenierung in Zürich bezeichnet. Es sei ein Ereignis ersten Ranges. Bayreuth könne da derzeit nicht mithalten. Im Mai 2024 war der Ring an vier aufeinanderfolgenden Tagen zu erleben. Und bei mir am Telefon ist jetzt der Regisseur dieser Inszenierung und der Intendant der Oper Zürich, Andreas Homoki. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, hallo.
Herr Homoki, ist es für jeden Opernregisseur so der Meilenstein, einmal im Leben den Ring zu inszenieren, komplett?
Ich weiß gar nicht. Ich selbst hatte gar nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt machen muss. Ich hatte tatsächlich auch schon insgesamt drei Ringangebote und Anfragen für Ringprojekte, was sich dann mal nicht ergeben hat und ich es zweimal auch irgendwie abgesagt habe, weil mir die Gesamtsituation nicht ideal schien. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich nochmal eine zweite Verlängerung in Zürich und dann und wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie, weil die Bedingungen, wie die hier sind, wie ich auch als Intendant die Möglichkeit habe, dann die Bedingungen so zu gestalten, dass ich als Regisseur das dann auch wirklich mit möglichst guten Aussichten realisieren kann, dann haben wir es dann wirklich in Angriff genommen. Von daher kein Zwang, und aber doch, wenn man das gemacht hat, sagt man, ja, das ist schon gut, dass man es gemacht hat.
Also das klassische Jetzt oder Nie. Ich habe ja schon angedeutet, es gibt ja auch kleinere Häuser, die sich dann doch einen eigenen Ring leisten. Ist der Ring von Wagner immer noch sowas wie eine Art Statussymbol für ein Opernhaus?
Ach, das weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Also das ist, ist schön, wenn kleinere Häuser sich solchen Aufgaben stellen. Und das setzt ja auch eine gewisse dann eine Kreativität voraus in der Besetzung, ein gutes Händchen für junge Sängerinnen oder Sänger, denen man das dann zutraut und denen man ein Rollendebüt dann anbieten kann. Also Statussymbol weiß ich nicht, so denke ich eigentlich nicht. Es ist halt schon eine bisschen beängstigende Sache, weil es kann so viel schief gehen. Es kann einfach viermal so viel schief gehen, wie sonst bei einer Produktion schief geht. Vor allem, wenn man es dann zyklisch zusammensetzt, dann in diesen zwei Zyklen, die wir gespielt haben, wenn dann einer der Sängerinnen oder Sänger dann plötzlich erkältet ist, ausfällt, dann ist das ganze Ding natürlich wirklich beschädigt. Und das ist schon, deswegen ist das ein bisschen riskant und deswegen ist der Ring halt auch gefürchtet.
Und es ist halt schon monumental, es ist so allumfassend, ne? Also jetzt nicht nur die Aufführungen an sich und die ganze Sache jetzt erstmal überhaupt über die Bühne zu bringen, sondern auch der Inhalt dessen. Lassen Sie uns mal zum Ring an sich kommen. Es heißt ja im Rheingold, dass mit dem Gold maßlose Macht und die Herrschaft der Welt demjenigen zuteil werden könne, der aus dem Rheingold schüfe den Ring. Warum hat denn dieser Ring als Ding so eine enorme Macht und so eine enorme Bedeutung?
Ja, das ist interessant, weil das erleben wir gar nicht. Wir erleben nur ein einziges Mal im dritten Bild vom Rheingold in Nibelheim, wo der Alberich sozusagen seine Leute in Schach hält, indem er den Ring hochhält und die dann alle schreiend davonlaufen. Von dem Bruder von Alberich, von Mime, erfahren wir, dass dieser Ring, dass der Alberich, indem er diesen Ring trägt, alle möglichen sozusagen speziellen Kräfte gewinnt. Also er entwickelt einen besonderen Sinn, wo weiteres Gold zu finden ist, und er hat auch die Fähigkeit, diesen Tarnhelm zu entwickeln, den der Mime dann schmiedet. Also das sind solche Eigenschaften, von denen wir erfahren, aber wir sehen es eigentlich nie. Dann hat der Wotan den kurze Zeit, muss ihn sofort abgeben, dann hat der Riese den, der setzt sich nur drauf als Lindwurm, und dann hat der Siegfried den, der macht eigentlich nichts mit dem Ring.
Und jeder, der ihn hat, hat erst die Macht in greifbarer Nähe und dann passiert's, dann wird er verflucht oder er stirbt, ne?
Ja, aber die Macht wird eigentlich nie wirklich gezeigt. Das ist auch eigentlich gar nicht wichtig, denn der Ring ist ja eine Metapher für den Menschen, für die menschliche Zivilisation, die für die Macht, den Wert des Goldes höher schätzt als den Wert der Liebe. Das ist so die Grundmetapher von Wagner, wo er sagt, daran krankt unsere Zeit. Wir haben alle die Liebe verflucht für das Gold.
Und das ist auch dieses berühmte Motiv, wo es dann eben auch heißt, nur wer der Minne Macht entsagt. Und der bekommt dann eben auch die Macht quasi schon über die Welt, kann man sagen, ne? Durch den Ring.
Ja, aber eigentlich führt es zur Zerstörung der Welt. Das ist eigentlich das Wichtige und das ist die Kritik daran. Der Ring selber übrigens auch bei Tolkien, diese andere Ringgeschichte, ist das auch, man weiß eigentlich gar nicht, was da so besonders ist. Da wird man dann unsichtbar, aber worin das genau besteht, diese Macht, erfährt man eigentlich nicht. Es ist so ein bisschen es ist eben, also bei Wagner auf jeden Fall eine Metapher für die Naturzerstörung.
Ja, und es ist auch so eine Ambivalenz einerseits haben und man ist reich und dann diese Schwere auch, dass man daran quasi zugrunde geht auch, ne?
Ja.
Jetzt haben wir über den Ring an sich gesprochen. Sie als Regisseur waren ja auch bei Harry Kupfer, habe ich gelesen. Haben Sie so einen Ring, den Sie besonders prägend finden? Also ich meine, genannt wird ja immer gerne Patrice Chéreau und Pierre Boulez.
Ja, ich hab noch keinen kompletten Ring gesehen. Ich habe immer nur Teile gesehen. Ich habe noch nie eine zyklische Aufführung des Rings gesehen, außer meiner jetzt. Und aber sonst nicht. Und es gibt da keine. Ja, Chéreau habe ich das Rheingold und Walküre mal gesehen auf Video, ewig her. Und bin ich da relativ unbelastet, weil ich habe halt das Bedürfnis gehabt, möglichst viel von dem, was so beschrieben wird, auch von den Figuren, was sie tun, also nicht einer Regieanweisung, sondern von dem, was sozusagen die Situation der Figuren ist, möglichst viel von dem zu zeigen. Und plastisch zu haben. Und daran haben wir uns eigentlich ausgerichtet. Und das ist ja etwas, wo man oft kapituliert. Also die Regisseure kapitulieren, sagen, ach, das kann man ja sowieso nicht so zeigen, also machen wir ganz was anderes. Wir ziehen uns darauf zurück, dass wir die Bedeutung zeigen und das irgendwie übersetzen. Und das kann man natürlich tun, aber ich habe es schon gern, wenn der Siegfried sagt, jetzt nehme ich hier dieses Schwert und jetzt schmiede ich das, dass der dann auch ein Schwert in der Hand hat und das schmiedet. Oder wenn Sigmund sagt, jetzt ziehe ich das Schwert aus dem Stamm, dann zieht er dann ein Schwert aus dem Stamm. So, das finde ich, das hilft, das verstärkt sozusagen das, was gesprochen wird und was sich geäußert wird. Also man hört dann anders zu, wenn das, was die Figuren sagen, dann auch eine sichtbare Verbindlichkeit erfährt auf der Bühne.
Ja, und Wagner selbst hat ja auch detaillierte Hinweise gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im Zuschauerraum sitze, dann habe ich das auch ganz gern, wenn ich das Schwert dann auch sehe.
Das Problem bei Wagner ist ja, oder das von Wagner ist ja, dass er hat diese irrsinnigen, fantastischen Regieanweisungen geschrieben, die gar nicht realisierbar sind, außer heutzutage vielleicht mit einem Animationsfilm à la, wie heißt es, Avatar oder so. Ja, und er war ja selber todunglücklich mit der ersten Realisierung. Ja, und er soll gesagt haben, das war alles falsch und nächstes Mal machen wir alles anders.
Wäre er denn mit Ihrer glücklich?
Ich hoffe. Das wünscht man sich manchmal, dass dann so ein Komponist kommt und sagt, ach, das freut mich ja, dass man das so schön jetzt mal sehen kann. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich hoffe, das ist mir ja immer das Wichtigste, dass das, was zwischen Figuren auf der Bühne passiert, eine Situation, die von einem Komponisten imaginiert ist und dann in Musik gesetzt, in eine Form gegeben wurde und die man dann wiederum zum Leben erweckt und dass das, was zwischen den Figuren passiert, dass das eine Glaubwürdigkeit hat und eine Kraft und dann auch eine Emotionalität. Darum geht's. Und alles, was wir tun oder was ich tue als Regisseur, an Übersetzung oder an Reduktion oder an konzeptioneller Verfremdung tue ich eigentlich immer, um dem Spiel eine größtmögliche Plastizität zu geben. Und nicht um irgendwelche besonderen Aussagen zu treffen, sondern das sinnlich erfahrbar zu machen, was zwischen den Figuren an dramatischem Potenzial drinsteckt.
Und das kommt sicherlich auch bei den Zuschauern gut an, weil man versteht es einfach auch.
Ja, das finde ich schön, wenn das so ist. Und beim Ring scheint das ja gelungen zu sein und wird geschätzt. Sicher natürlich auch, weil dieser Ring eben so anspruchsvoll ist in dieser Hinsicht, dass eben viele Aufführungen das gar nicht erst versuchen.
Mhm. Ja, also anspruchsvoll, lange und opulent. Mit Andreas Homoki sprach ich über den Ring des Nibelungen. Ich sage vielen Dank, Herr Homoki.
Dankeschön.
Andreas Homoki ist Intendant des Opernhauses Zürich und Regisseur des dort vor kurzem vollendeten Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Einen Feuerring legt Wotan um Brünnhilde in der Walküre. Am Ende der Götterdämmerung geht die Burg der Götter in einem riesigen Feuer unter. Und wir schließen nahtlos an mit einem Ring of Fire. Allerdings aus einem anderen Musikgenre. Sie hören die Sonntagsmatinée in SWR Kultur.